Es braucht beim digitalen Wandel klare EU-weite Regelungen, weil die Digitalisierung eben nicht an nationalen Grenzen Halt macht. Es braucht klare Regelungen, Aufklärung und Sensibilisierung auch in den Bereichen Verbraucherinnenrechte im Internet, Cyberkriminalität und künstliche Intelligenz.
Digital transformation that leaves no one behind is not a dream. It can become a reality.
What about the development of digital single market? If it executed properly, it could bring millions of new jobs and more than 400 billion euros growth to the European economy, which I believe would be very welcome in the times we live now.
Wo landen wir, wenn ein Konzern entscheidet, zu wem man Hassrede betreiben kann und zu wem nicht?
Please, let's demonstrate that the digital future, it can be human-centered, and the cyber world, it can be designed to be trustworthy and safe.
Stimmen aus der Arbeitsgruppe Digitaler Wandel im Plenum der Konferenz zur Zukunft Europas, die im Mai zu Ende gegangen ist. Für ein menschenzentriertes und sicheres Online-Umfeld fordert die Arbeitsgruppe einen besseren Zugang zu digitaler Infrastruktur für alle Menschen, insbesondere für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen. Die digitalen Kompetenzen der Menschen sollen besser gefördert werden und die Gesellschaft sicherer und vertrauensvoller werden. Nicht nur durch eine bessere IT-Sicherheit, sondern auch durch besseren Datenschutz und die Bekämpfung von Desinformationen. Gleichzeitig sind den Bürgerinnen und Bürgern aber auch digitale Innovationen und ein fairer, nachhaltiger Binnenmarkt wichtig. Die Reformvorschläge der EU liegen nun bei den Staats- und Regierungschefs und Chefinnen. Während die nun entscheiden müssen, welche der Vorschläge aus der Konferenz zur Zukunft Europas sie umsetzen werden, laufen bereits Gesetzesvorhaben in der Europäischen Union, die ebenfalls versuchen, die Herausforderungen der Digitalisierung EU-weit zu lösen. Eins dieser Gesetzesvorhaben ist das Digitale Dienstegesetz. Mit dem sogenannten Digital Services Act oder DSA wird sich die Europäische Union erstmals gemeinsame Regeln für große Plattformen und Online-Marktplätze wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oder Amazon geben. Was genau die Aufgabe des Digital Services Act ist und was sich für Bürgerinnen und Bürger verändern könnte, das bespreche ich jetzt mit Julian Jawasch, dem Projektleiter beim Think Tank Stiftung Neue Verantwortung. Er befasst sich dort mit der Regulierung von Plattformen. Hallo, Herr Jawasch.
Hallo.
Können Sie uns nochmal einen Überblick geben, was soll sich denn ändern im Online-Raum der EU, wenn das Digitale Dienstegesetz, kurz DSA für Digital Services Act, in Kraft tritt?
Einiges, wenn es nach der EU geht, soll sich ändern. Also das erklärte Ziel, was die Europäische Union verfolgt, ist, dass es mehr Transparenz und Sicherheit, das sind so die beiden Schlagworte, für die Menschen in der EU geben soll im digitalen Raum. Also die Grundidee ist, dass es klare EU-weite Regeln gibt für Online-Plattformen, für Online-Marktplätze, was es eben vorher nicht gab in vielen Bereichen. Da lag es eben an den Plattformen, die Regeln zu bestimmen.
Was genau sind das denn für Regeln, die im DSA festgelegt werden? Können Sie da ein, zwei Beispiele nennen?
Ja, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also was halt transparent und sicher heißt, das ist sehr unterschiedlich für das, was man sich anguckt, welche Fragen man sich anguckt, welche Plattform man sich anguckt. Das kann eben bedeuten, dass auf Online-Marktplätzen es Regeln gibt für Produktsicherheit, wenn man da was bestellt oder einkauft. Es kann bedeuten, dass es transparente, einfach verständliche Meldewege geben muss auf sozialen Netzwerken, um potenziell illegale Inhalte zu melden. Transparenz kann aber auch heißen, dass es Erklärungen geben muss, warum Menschen bestimmte Inhalte angezeigt werden und anderen Menschen nicht. Also diese sogenannten algorithmischen Empfehlungssysteme der Plattform, die müssen erklärt werden. Die Plattformen müssen auch erklären und beschreiben, wie die Inhaltemoderation und die Inhaltelöschung funktioniert. Also wann was gelöscht wird und wie Bürgerinnen und Bürger sich dagegen auch wehren können, wenn das falsch gelöscht würde. Also wirklich eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Sachen, die zu diesem Schlagwort Transparenz und Sicherheit gehören. Auf dem Papier, finde ich, sehen die Regeln schon vielversprechend aus, dass sie wirklich auch zu einer Transparenz beitragen. Es gibt aus meiner Sicht wirklich berechtigte Kritik, dass einige Vorschriften abgeschwächt wurden im Prozess und andere fehlen. Aber grundsätzlich halte ich schon für fortschrittlich, dass es überhaupt klare Regeln gibt in der EU, die auch bestraft werden können, wenn eben die Plattformen die Regeln nicht einhalten. Denn das war vorher in vielen Bereichen nicht so. Da lag es eben an den Plattformen zu entscheiden, wie die Inhaltemoderation funktioniert, wie transparent sie mit ihren Empfehlungsalgorithmen sind. Das heißt, ich glaube, hier ist wirklich schon der Fortschritt da, dass es einheitliche Regeln gibt. Ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist aber, dass gute Regeln auf dem Papier eine Sache sind. Aber eine ganz andere Sache ist wirklich die Durchsetzung dieser Regeln.
Lassen Sie uns gleich nochmal über die Art der Durchsetzung sprechen. Ich würde gerne noch einmal kurz auf die konkreten Regeln schauen. Sie haben ja gesagt, dass schon sehr vielversprechende Punkte in diesem Regelwerk vorhanden sind. An was denken Sie denn da konkret? Welche Maßnahmen finden Sie vielversprechend?
Ich finde am vielversprechendsten, dass es sogenannte Sorgfaltspflichten gibt. So ist das überschrieben im DSA. Das sind also Transparenz- und Rechenschaftsregeln, wo zum Beispiel festgelegt wird, dass Menschen erklärt bekommen müssen, wenn sie oder beschrieben bekommen müssen, dass und wenn sie Online-Werbung sehen. Das also Transparenz ist, hier handelt es sich um bezahlte Kommunikation. Das war vorher freiwillig, das ist jetzt verpflichtend. Ebenso mit den Meldewegen. Auch hier haben einige Plattformen das schon vorher eingerichtet, dass ich als Nutzer, als Nutzerin sagen kann, dieser Inhalt ist potenziell illegal, ich möchte den jetzt gerne melden. Dafür gibt es jetzt konkrete Vorschriften und Regeln, an die sich Plattformen halten müssen. Was ich aber besonders hervorheben möchte, ist eine Regel, die richtet sich gar nicht so sehr an die Menschen, die die Plattform unbedingt nutzen, sondern vor allen Dingen an Forschende. Also an Leute an Unis, aus der Zivilgesellschaft, JournalistInnen, die gerne mit Daten der Plattform arbeiten und forschen würden. Und das war ganz lange sehr schwierig, an diese Daten zu kommen von den Plattformen. Das ist relativ willkürlich bei den Plattformen gewesen, wer welche Daten wie bekommt. Dafür gibt es jetzt in Europa, in der EU, einheitliche, klare Regeln, dass eben Forschende einen Antrag stellen können, bei den Plattformen mit deren Daten arbeiten zu können, um besser zum Beispiel zu verstehen, wie verbreitet sich Desinformation, welche Chancen und Risiken gibt es bei nicht transparenten algorithmischen Empfehlungssystemen, wie wirken sich bestimmte Entscheidungen der Plattformen auf die Inhaltemoderation aus. Und all das ist eben aus meiner Sicht eine sehr wichtige Grundlage dafür, dass überhaupt ein Verständnis dafür entwickelt werden kann, wie diese Plattformen funktionieren. Und das ist eben, finde ich, einer der vielversprechenden Ansätze hier im DSA.
Sie haben gerade nochmal das Stichwort Desinformation genannt. In diesem Zusammenhang wird ja auch oft von Hate Speech, also von Hassrede gesprochen. Das ist ein Problem, das wir gerade bei den großen Online-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter sehen. Dieser ganze Komplex, der spielt ja auch hinein in diesen Wunsch nach Sicherheit, den die Bürgerinnen und Bürger genannt haben. Denken Sie, dass der DSA Bürgerinnen und Bürger besser vor Hassrede und Desinformation schützt? Das heißt, wenn der DSA in Kraft tritt, so wie er gerade aussieht?
Ja, auch da wieder der Hinweis, es wird auf jeden Fall darauf ankommen, wie der endgültige Text aussieht und vor allen Dingen, wie die Regeln durchgesetzt werden. Ich bin bei der Frage Hate Speech, Hassrede, Desinformation etwas zwiegespalten. Aus meiner Sicht gibt es da zwei wichtige Sachen zu beachten. Also zum einen finde ich es sehr wichtig, dass nicht an den DSA oder generell an irgendein Digitalgesetz die Erwartung gestellt wird, mit diesem einen Gesetz schaffen wir jetzt Hate Speech im Internet ab. Das ist manchmal so ein bisschen die Überladung von Digitalgesetzgebung, dass gesagt wird, okay, jetzt nehmen wir die Plattform an die Leine und dann gibt es keine Desinformation mehr und kein Hate Speech. Also das ist aus meiner Sicht unrealistisch. Es wird nicht ein Gesetz geben, mit dem Hate Speech eingedämmt werden kann oder Desinformation. Da müssen sehr viele Bausteine, Puzzleteile zusammenwirken, von Gesetzgebung über Nachrichtenkompetenz, über digitale Bildung, über starken Journalismus. Das ist das eine. Das ist so die eine Seite, so ein bisschen die Vorrede. Die andere Seite bin ich aber schon der Meinung oder zuversichtlich, dass es Regeln im DSA gibt, die dabei helfen, zumindest indirekt mit dem Phänomen, mit der Gefahr, Hate Speech umzugehen. Das sind zum Beispiel die Meldewege, von denen ich eben schon gesprochen habe, dass es verpflichtende Regeln dafür gibt, dass es Meldewege geben muss, wie Meldewege auszusehen haben, dass eben Nutzende die Möglichkeit haben, das auch bei den Plattformen anzubringen. Auch die Tatsache, dass Plattformen nicht einfach nur die Inhalte Meldungen annehmen müssen, sondern dann auch darauf reagieren müssen, was im Englischen Notice and Action heißt. Also es muss auch was damit passieren, zum Beispiel eine Löschung, wenn es wirklich illegal ist. Auch das sind alles Fortschritte. die Tatsache, dass sehr große Online-Plattformen in der EU zum Beispiel Risikoberichte jährlich abgeben müssen, in denen sie unter anderem erklären, welche Risiken von Desinformation, von Hate Speech, von Eingriffen in die Privatsphäre, in die Meinungsfreiheit gibt. Das sind alles hoffentlich Punkte, die, wenn sie gut umgesetzt werden, gut durchgesetzt werden, dafür sorgen können, dass die Menschen in der EU besseren Umgang mit dem Thema Inhaltemoderation, Hate Speech, Desinformation haben.
Die Bürgerinnen und Bürger, die wünschen sich ja einerseits diesen sicheren Online-Raum, also gerade mit Blick auf digitale Kommunikation und den Schutz der personenbezogenen Daten. Sie wünschen sich aber auch einen stärkeren EU-Binnenmarkt. Stärkt denn der DSA den europäischen Binnenmarkt oder könnte man sogar sagen, dass der Digital Services Act den EU-Binnenmarkt schwächt? Immerhin greift er ja, wenn auch nicht so ganz stark, wie Sie gerade beschrieben haben, in das Geschäftsmodell der großen Plattformen ein.
Eines der Ziele des DSAs ist schon, dafür zu sorgen, dass der Binnenmarkt gestärkt wird. Und das war, glaube ich, auch so der Ansatz, der bei den ersten Entwürfen des Gesetzes sehr stark ausgeprägt war. Es soll ja gerade darum gehen, dass es nicht 27 verschiedene Regeln dafür gibt, zum Beispiel welche Transparenzvorschriften bei Online-Werbung die Plattform einhalten müssen oder 27 verschiedene Arten und Weisen, wie eben mit Inhaltemoderation und Meldewegen umgegangen wird. Also ich glaube schon, allein diese Anerkennung, dass Plattformen, Online-Marktplätze in der EU gemeinsame Regeln brauchen, allein das ist schon eine Stärkung des Binnenmarkts, dass man eben nicht diesen Art Flickenteppich hat mit ganz unterschiedlichen Regeln.
Sind Sie denn optimistisch, dass die Regeln konsistent angewendet werden in der EU und in deren Mitgliedstaaten?
Aus meiner Sicht muss sich daran der DSA messen lassen. Das ist, glaube ich, das, wo deutlich wird, wie die Regeln im Alltag der Menschen ankommen. Und deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass es fachlich starke, gut ausgestattete Behörden gibt, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene, die eben dafür sorgen können, dass Plattformen und Tech-Unternehmen und Online-Marktplätze diese Regeln eben auch einhalten. Und ich hoffe, dass die EU, aber auch die Mitgliedstaaten aus der Vergangenheit gelernt haben, wo es auch fortschrittliche Regeln gab, die aber lange eben sehr schwach durchgesetzt wurden. Und eines der immer wieder zitierten Beispiele ist halt da die Datenschutzgesetzgebung in der EU. Das sind auch auf dem Papier sehr fortschrittliche Regeln, die den BürgerInnen wirklich viele Rechte geben, die aber jahrelang geschwächt waren dadurch, dass eben die Umsetzung nicht so gut funktioniert hat. Und meine Hoffnung ist, dass eben daraus die EU gelernt hat und die Strukturen jetzt eben anders aufbaut. Und das scheint im DSA schon der Fall gewesen zu sein, dass daraus Lehren gezogen wurden. Und das muss sich jetzt eben auch in der konkreten Ausgestaltung so widerspiegeln.
Ich würde gerne auf einen anderen Punkt noch einmal kurz eingehen, den Sie vorhin auch schon mal angesprochen haben, nämlich die Frage, welche Interessen sich denn durchgesetzt haben im Digital Services Act. Es gab tatsächlich die Kritik, dass sich bei den Verhandlungen des Digitale Dienstegesetzes die Industrie und die Regierungen durchgesetzt haben, und zwar zu Ungunsten der digitalen BürgerInnenrechte. Wie würden Sie das abwägen?
Was das Lobbying zum digitalen Dienstegesetz, zum DSA angeht, gab und gibt es schon ein Ungleichgewicht. Also gerade sehr große Tech-Unternehmen können sich gut ausgebildete, gut kommunizierende LobbyistInnen leisten und haben das für den DSA auch gemacht, gerade auf Brüsseler Ebene, also auf EU-Ebene. Und das ist bei Zivilgesellschaft, bei Wissenschaft, bei VerfechterInnen für digitale Grundrechte eben nicht immer der Fall, diese Finanzkraft. Und das spiegelt sich schon auch im DSA wieder. Der Lobbyismus, der von Tech-Unternehmen betrieben wurde, ist dokumentiert. Und einige Regeln, zum Beispiel zur Online-Werbung, könnten im DSA durchaus schärfer sein. Einige Regeln fehlen vielleicht völlig, zum Beispiel was jetzt ein Bekenntnis zu verschlüsselter privater Kommunikation angeht. Aber ich finde es trotzdem schon einen wichtigen, wenn auch minimalen, aber einen wichtigen Gewinn für digitale BürgerInnenrechte, dass es überhaupt verpflichtende EU-weite Regeln gibt. Das ist, glaube ich, schon wichtig, sich auch daran zu erinnern, dass es eben jetzt jahrzehntelang der Fall war, dass die Regeln allein von den Plattformen gemacht wurden oder weitgehend von den Plattformen gemacht wurden. Und dass jetzt eben in einigen Fällen wirklich progressive Regeln da sind, das liegt auch an der tollen Arbeit von vielen Organisationen und Personen in der gesamten EU, aus der Zivilgesellschaft, der Forschung, AktivistInnen, die immer wieder öffentlich darauf aufmerksam gemacht haben, wie wichtig ein starker DSA ist, welche Regeln wirklich sinnvoll wären, um für dieses beschworene, sichere und transparente Online-Umfeld zu sorgen.
Und diese Gesetze im Internet, die sollen ja auch für die Zukunft gelten. Also gerade der digitale Wandel, der ist ja einer, der sich sehr schnell und immer weiter vollzieht. Denken Sie, die Regeln im DSA, die sind so angelegt, dass sie auch für die Technologien und Dienste, die erst in der Zukunft entstehen werden, gelten können?
Der Ansatz dafür ist da im DSA, dass also auch zukünftige Technologien abgedeckt sein sollen. Ich halte das aber für schwierig. Das liegt aus meiner Sicht aber nicht nur am DSA, sondern generell an Gesetzen, deren Ausarbeitung halt einfach dauert und gerade im Digitalbereich sich eben sehr viel, sehr schnell bewegt. Der DSA hat den Vorteil, dass zum Beispiel viele dieser sogenannten Sorgfaltspflichten, von denen wir sprachen, also diese Transparenzregeln, relativ technologieneutral gestaltet sind. Und auch der Ansatz, von dem ich sprach, dass Forschende die Möglichkeit haben sollen, an Daten der Plattform zu kommen, das könnte sich aus meiner Sicht als sehr wichtig und sehr zukunftsfest herausstellen, denn dann lässt sich eben erforschen, welche Chancen, aber auch Risiken mit neuen Technologien aufkommen und dann können die Regeln eben auch besser angepasst werden. Und das ist, glaube ich, auch der absolut wichtige Kern des Ganzen. Also der DSA muss aus meiner Sicht stetig evaluiert und weiterentwickelt werden. Das heißt, auf nationaler, auf EU-Ebene müssen jetzt noch mehr Kompetenzen, noch mehr Expertise aufgebaut werden, um eben diese Regeln immer fortzuentwickeln. Und selbst wenn das passiert, finde ich, ist die Frage berechtigt irgendwie, sind diese DSA-Regeln jetzt wirklich anwendbar auf ganz neue Dienste, die jetzt kommen oder von denen wir noch nicht mal wissen, dass sie kommen? Also Stichwort virtuelle Realität oder dieses sogenannte Metaverse. Ob sich da jetzt wirklich diese ganzen Transparenz- und Sorgfaltspflichten drauf anwenden lassen, ist einfach jetzt noch offen.
Ja, und hinzu kommt, dass sich der DSA ja hauptsächlich auf Plattformen und Online-Marktplätze konzentriert. Welche anderen Gesetze werden denn gerade noch in der EU verhandelt, um besser mit der digitalen Transformation umgehen zu können? Also neben dem Digital Services Act.
Der Digital Services Act ist schon eines der großen Gesetzesvorhaben. Aber es gibt wirklich noch eine ganze Reihe an anderen Themen. Ein weiteres großes Vorhaben, wo schon die Verhandlungen abgeschlossen sind, ist das Digitale Märktegesetz, also der DMA, Digital Markets Act, wo es eher so um wettbewerbsrechtliche Fragen zu den Plattformen geht. Quasi das Pendant zu dem DSA. Es wird seit Jahren über die Überarbeitung der Regeln für die Privatsphäre gesprochen. Es gibt ein großes EU-Vorhaben zum Thema künstliche Intelligenz. Es gibt Vorhaben, um Daten für die öffentliche Hand besser bereitzustellen. Also wirklich eine Bandbreite an verschiedenen Themen, die alle irgendwie mit Plattformen, mit Datenökonomie, teils auch, wie gesagt, mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Daher nochmal aus meiner Sicht wirklich diese große Wichtigkeit, dass die EU-Institutionen, aber auch die Mitgliedstaaten jetzt darüber nachdenken, welche Expertise dafür nötig ist, welche behördlichen Strukturen dafür nötig ist, um diese ganzen Gesetze gut miteinander zu verknüpfen und gut durchzusetzen, dass die Regeln wirklich auch bei denen, für denen sie wirken sollen, ankommen.
Vielen Dank an Julian Jauasch vom Think Tank Stiftung Neue Verantwortung. Er hat mit mir über das Digitale Dienstegesetz gesprochen, den DSA, und welche Rolle er spielen wird in der digitalen Zukunft der EU. Beziehungsweise ab 2024, dann nämlich, sollen diese neuen EU-weiten Regeln spätestens in Kraft treten.